Also die Überlegung war 10 oder 12 und 12 Hähne ist eine schöne Zahl, hat Bewandtnis 12 Monate. Man muss ja ein bisschen kalkulieren, so wie viel Bier schenkt man aus, wie viel Platz hat man, wie viele Sitzplätze, wann macht Sinn, soll ich eher 10 Hähne machen und dann quasi mehr Wechsel haben oder kann ich es mir leisten mit dem, ja, mit der Auslastung von der Bar mit 12 Hähnen, kommt nämlich immer auf die Standzeit von so einem Bier an. Also wie schnell bekomme ich so einen fast leer und da muss man so ein bisschen kalkulieren.
Wo bist du geboren?
Ich bin tatsächlich gebürtig hier aus Trier.
Hört man gar nicht. Ist ja ein bisschen Hamburger Einschlag.
Meine Klangfarbe hat sich geändert. Ich habe in Berlin studiert, in Hamburg gearbeitet, in NRW gearbeitet und überall gab es so ein bisschen sprachliche Klangfarbe ab. Aber jeder sagt, du hörst dich nicht mehr so an, als würdest du von hier kommen. Ist aber so.
Im Leben nicht.
Es folgt
Im Leben nicht.
Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
Präsentiert vom Trierischen Volksfreund.
Wo war jetzt aber nur Wasser? Ja, was ist momentan so dein Favorit eigentlich?
Das ist immer unterschiedlich. Also kommt auf die Jahreszeit an, jetzt Winter, Frühling, eher die etwas malzbetonteren, kräftigeren Biere. Richtung Sommer kann es dann auch schon ein bisschen hopfiger werden oder auch mal sauer im Hochsommer. Schönes Sauerbier, extrem erfrischend.
Eigentlich so ein Widerspruch vermeintlich, ne?
Ja, also viele erwarten natürlich beim Biergeschmack nichts Saures. Also wenn es dann in Säure geht wie so einem Fietz, damit können dann viele nichts mit anfangen. Aber es gibt tatsächlich auch historisch gesehen eine ganz spannende Bierkultur im Sauerbierbereich. In Deutschland ab und zu natürlich auch ein paar Biersorten. Bekannt dafür sind aber eher die Belgier.
Es gibt tatsächlich noch die Dinge, über die man sich freuen kann, auch wenn wir vielleicht nicht mehr auf Platz 1 in den Biertrinker-Charts sind, haben wir zumindest mal die größte Auswahl. Und die erlesenste Auswahl, sagt man, gibt es tatsächlich in Trier. Und wenn man außergewöhnliche Marken kennenlernen möchte, dann begibt man sich in die Kraftprotz Kreativ-Bierbar. Und hinter einem der 12 Zapfhähne sitzt dann unser heutiger Gast, Maître de Bière, sage ich mal, Nicolas Weiler. Hallo Nico.
Hi, grüß dich.
Jetzt habe ich mir das mal angeguckt. Jetzt ist man hier tatsächlich, was die Zapfhähne anbetrifft, von den Gästen abgewandt. Ist das Absicht?
Hat tatsächlich einen technischen Grund. Also oft haben Kneipen oder Restaurants ihre Zapfhähne direkt an der Theke und man kann den Gästen quasi an der Theke ins Gesicht schauen, wenn man zapft. Technisch gesehen ist es bei uns so, dass wir quasi eine Kühlzelle da hinten haben und wirklich sehr, sehr kurze Wege zum Zapfen. Deswegen sind wir tatsächlich zum Gast mit dem Rücken gewandt. In Deutschland nicht so häufig zu sehen, allerdings in Übersee oder auch im europäischen Ausland sehr, sehr häufig der Fall. Also bei uns in Deutschland wird noch gerne klassisch an der Theke gezapft, aber mittlerweile geht der Trend auch dahin. Allein wenn man sehr viele Zapfhähne hat, da hätte man so eine Armada, würde man die Gäste sowieso nicht sehen. Hat man das Ganze nach hinten geschoben und man hat den Thekenbereich frei und die Leute haben den Blick einfach auf die 12 Hähne, auf die gesamte Kühlzelle, auf diese Armada an Ausschankhähnen. Und das soll ja so der Blickfang sein.
Wenn man hier anfängt zu arbeiten, wie schnell sollte man die Sorten und vor allen Dingen den Charakter drauf haben?
Ach, da sich das Sortiment immer wieder verändert, tatsächlich auch wöchentlich, müssen sich tatsächlich unsere Mitarbeiter immer relativ zügig so einspielen ins Sortiment. Aber tatsächlich, wenn man hier anfängt, muss man kein kompletter Bierprofi sein. Das kommt dann einfach mit der Zeit. Also wir machen gerne auch immer Mitarbeiterschulungen, Schankschulungen, Bierstile, Verkostung. Und dann kommt man mit der Zeit rein. Also wenn man da Bock auf das Thema hat, kann man hier auch als kompletter Bieranfänger anfangen.
Was ist der Winkel beim Zapfen eigentlich? Gibt es da Unterschiede je nach Sorte?
Also einen festgelegten Winkel gibt es ja nicht. Hauptsache du hältst es so schräg, dass es nicht zu sehr aufschäumt. Und jedes Bier schäumt natürlich ein bisschen anders. Schaumhaltbarkeit oder Schaum Stabilität von jedem Bier ist ein bisschen unterschiedlich, Kohlensäuregehalt ist unterschiedlich, also schäumen die Biere ein bisschen unterschiedlich. Daher muss man sich tatsächlich pro Hahn immer so ein bisschen einspielen, wie schräg halte ich es, wie tief halte ich es, aber da kommt man mit der Zeit rein.
Auf dem Weg hierher zu dir sind mir erstmal so 20 Redewendungen mit Bier eingefallen. Was ist denn so die Redewendung, die am ehesten was mit dem Glaubenssatz zu tun hat, der dich inspiriert hat, dass du den Laden hier ins Leben gerufen hast?
Tatsächlich war unser Slogan mal Life is too short for bad beer. Den hatten wir uns ganz am Anfang mal tatsächlich auch so als Slogan vorne an eine Scheibe gebappt. Einfach, ja, das Leben ist zu kurz, um allgemein schlechte Produkte zu genießen. Also der Genussfaktor steht im Fokus in erster Stelle. Und wir wollen das Thema Bier auch so ein bisschen auf diese Genussebene heben. Klar, Häufig wird Bier als so ein bisschen günstiges Produkt angesehen, aber in Bier steckt jede Menge Herzblut und Arbeit und das sollte man dann auch entsprechend genießen.
Also saufen um zu saufen ist jetzt hier nicht so die Klientel, die du bevorzugst.
Was heißt bevorzugen? Also ich bin auch kein Kind von Traurigkeit, trinke auch gerne mal mehr als nur ein Bierchen, aber hier ist tatsächlich der Fokus auf die Qualität und einfach vielleicht mal eins weniger dafür, Qualität vor Quantität.
Wann hast du denn dein erstes Bier getrunken?
Oha, da gibt's tatsächlich so ein paar Stories, die ich von meinen Eltern gehört habe, dass ich, glaube ich, mit 5 oder 6 das erste Mal an dem Bierglas von meinem Vater genippt habe und war tatsächlich immer vernarrt in das Thema Bier. Ich glaube, an der Kommunion von meiner Schwester bin ich mit so einem kleinen Fässchen auf der Schulter rumgelaufen und habe so getan, als würde ich Bier ausschenken. Also das hat von vornherein gepasst irgendwie, das Thema zu mir.
Wann hast du festgestellt, dass man das auch irgendwie so ein bisschen in der Kreativschmiede angehen kann und nicht nur am Glas?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin jetzt fast schon knapp 20 Jahre im Business tätig. Ich habe 2006 mit meiner Ausbildung begonnen im Thema Bier. Also habe meine Brauerlehre bei Bitburger gemacht.
Ja, warst du da?
Dann war nach dem Abi und ich habe noch ein ökologisches Jahr gemacht. Wie alt war ich? Na, 19, würde ich sagen. 19 oder 20. Da habe ich dann meine Ausbildung gestartet, eine 3-jährige. Und damals war irgendwie schon der Weg klar, ich mache die Ausbildung, dann will ich den Braumeister machen. Habe dort auch das Ganze studiert in Berlin und habe in vielen großen Brauereien gearbeitet, hatte aber immer so den Wunsch, so ein bisschen ja die Biernische zu finden, ein bisschen was Spezielleres den Leuten zu bieten und habe es immer geliebt, den Kontakt auch zum Endkunden zu finden, also zum Konsumenten. Habe häufig mal einfach so Tastings gemacht, außer der Reihe mit Leuten, die Bock drauf hatten. Und dann ist irgendwann in mir der Wunsch gekeimt, ich will eine Themengastronomie, die sich tatsächlich nur um das Thema Bier kümmert. Ich glaube, 2015 war es, bin ich zurück hier in die Heimat gekommen, war ein bisschen unterwegs. Und ich fand.
Man hört das aber auch. Also du hast zu mir eben gesagt, du seist in Trier geboren. Yeah. Ich muss mal gerade hier, willst du mal, welches Krankenhaus?
Oh, das ist eine gute Frage. Brüder?
Okay, ja gut. Ich versuche gerade an dem Blick die Glaubwürdigkeit abzulesen, aber man hört es gar nicht mehr raus, sage ich mal. Ne? Also da ist sehr viel Hamburg drin, Berlin ganz dezent, aber sehr viel Hamburg.
Ist auch noch drin. Also ich bin auch nicht in Trier.
Drin, doch, da war es ein bisschen. Dankeschön. Jetzt sind wir wieder im Game.
Okay. Ich bin noch nicht in Trier aufgewachsen, sondern in Rahlingen. Das ist zwischen Trier und Bitburg, direkt an der Sauer. Aber tatsächlich, wie ich eben schon gesagt habe, die Klangfarbe von den ganzen Slangs aus den Orten, wo ich war, die haben alle abgefärbt.
War das gut, dass du bei Bitburger gelernt hast? War das so von dem besten Lernen?
Also war eine super Ausbildung, also die kann ich auch auf jeden Fall ans Herz legen. Ein klasse Unternehmen, familiengeführte Brauerei, die auch auf einem sehr hohen Niveau arbeitet. Natürlich eine große Brauerei, man würde vielleicht auch Industriebrauerei sagen, aber die arbeiten da sehr gewissenhaft, haben auch eine kleine Versuchsbrauerei. Und wir Azubis hatten sogar eine kleine eigene Azubi-Brauerei, so 100 Liter, und da konnten wir uns wirklich austoben. Also da war wirklich von vorne bis hinten eine sehr, sehr interessante Ausbildung. Großes Spektrum, man hat viel gelernt, man hat große Anlagen gesehen, man hat kleine Anlagen gesehen und hatte so ein bisschen den Gesamtüberblick mal.
Es gab ja mal so die Zeit, wo man vielleicht mit 10 Biermarken zu tun hatte. Und irgendwann, für mich kann ich das gar nicht mehr so richtig beziffern oder datieren, kam so der Augenblick, an dem plötzlich der Markt geflutet war. Es gab dann IPA-Biere, es gab dann irgendwelche bunten Flaschen, die man sich dann auch im Internet bestellen kann. Wann ist so denn dieser Punkt, wo du das Gefühl hast, dass der Markt geöffnet worden ist und eben nicht nur den Großen überlassen wurde, sondern dass auch jeder mal versuchen konnte mit dieser Craft-Szene, ist es ja dann, glaube ich, sich da auch zu etablieren und sich so eine kleine Community aufzubauen. Gibt es da irgendwie so ein Schlüsseldatum, so ein Schlüsselmoment?
Ich glaube, ein genaues Datum gibt es nicht, aber man sagt immer so 2008, 2009, 2010, das waren so die Jahre, wo dann dieser Trend auch so ein bisschen rübergeschwappt ist. Also ich kann es von meiner Seite aus sagen, in der Ausbildung 2006 bis 2009, da hatte man tatsächlich wenig Berührungspunkte. Da war es mal abgefahren, wenn man ein importiertes Bier oder ein IPA aus den USA irgendwo ergattert hat. Und das wurde dann sukzessive mehr. Ich war 2009 bis 2011 in Berlin und das war dann so auch der Startpunkt so in den Hauptstädten oder in den großen Städten Berlin, Hamburg. Da fing es dann so 2010 an, dass auch Brauereien aufgemacht haben, die versucht haben, ein bisschen kreativer zu sein. Shops oder auch Szenegastronomen, die sich auf das Thema Bier so ein bisschen gestürzt haben. Also ich würde jetzt sagen, so seit 14 Jahren ist in in Deutschland so dieser Trend mittlerweile angekommen, der ja aus den USA so ein bisschen rübergeschwappt ist. Und du hast es ja schon genannt, Craft oder Craft Beer. Ich selbst bin da gar kein großer Fan von diesem Begriff, weil der tatsächlich in den USA entstanden ist und auch auf den Biermarkt in den USA passt.
Wie wollen wir es nennen?
Ich nenne es Kreativbier, deswegen heißt unsere Bar auch Kreativbierbar. Ich wollte es nicht im Namen haben, dass es irgendwie Craftbierbar heißt, sondern es ist eine Kreativbierbar. Wir servieren sehr viele deutsche Biere und in Deutschland passt halt dieser Begriff Craftbier nicht so ganz rein. Craft heißt ja Handwerk und wir haben eine Vielzahl an Brauereien. Wir haben ganz, ganz viele Brauereien, die seit Hunderten von Jahren handwerklich arbeiten. Von daher haben wir dieses Thema. Was aber dieser Craftbier-Trend ausgelöst hat, so ein bisschen die Brauer dran zu kitzeln, ein bisschen kreativer zu sein, über den Tellerrand hinauszuschauen und auch mal abgefahrene Rezepte vielleicht nicht für die große Masse zu brauen, sondern halt für Liebhaber oder Genießer. Und das wollen wir auch so ein bisschen forcieren, den Leuten sagen, hey, auch in Deutschland haben wir einen coolen Trend, auch innerhalb vom Reinheitsgebot kann man spannende Biere brauen. Man kann natürlich auch außerhalb vom Reinheitsgebot spannende Biere brauen. Deswegen haben wir eine gesunde Mischung, viele deutsche Brauereien und unter den Hähnen spicken sich dann auch einige aus Europa, USA, Australien.
Also das Reinheitsgebot gilt tatsächlich noch, bevor man dann in die Brauereihölle kommt, wenn man es missachtet, oder hat das keine Bedeutung mehr?
Nee, es ist tatsächlich noch, es ist in dem Sinne kein Gesetz. Es ist,
was besagt es eigentlich? Also alle sprechen mal, oh, das ist gebraut nach deutschem Reinheitsgebot, aber was ist das denn, außer dass es jetzt seit 1516 ist, was kann man denn noch dazu sagen?
Der Name an sich, den gibt's theoretisch gar nicht mehr. Der ist Anfang der 90er ins vorläufige Biergesetz übergegangen, aber der Slogan wird halt noch gerne genommen. Aber das, was im Reinheitsgebot gefestigt wurde, ist halt in dieses vorläufige Biergesetz eingelaufen und besagt, welche Rohstoffe du verwenden darfst und unter welchen Umständen du hier als Hersteller, also als Brauer, dein Produkt Bier nennen darfst. Und da gibt's halt gewisse Auflagen, die du einhalten musst. Allerdings muss man dazu sagen, man kann auch Biere außerhalb vom Reinheitsgebot brauen. Du darfst auf Länderebene eine Sondergenehmigung beantragen, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, so eine Art Witbier nach belgischem Vorbild mit Koriander und Orangenschalen brauen willst, dann kannst du quasi einen Antrag stellen, sagst, ich möchte ein Bier nach belgischem Vorbild brauen, das ist da ein anerkannter Bierstil, ich würde es gerne Wit nennen, dann darfst du das tun. Darfst du allerdings nicht nach deutschem Recht Bier nennen, aber du darfst es Wit zum Beispiel nennen oder Gebräu nach belgischem Vorbild, sowas in der Art. Also du darfst auch in Deutschland abseits vom Reinheitsgebot brauen, darfst es dann nur nicht Bier nennen.
Also wir haben ja sehr häufig im Podcast ja auch schon über Wein gesprochen. Da waren zu Gast Eva Lehnert, Roman Niewodniczański, bei dessen Bruder du ja dann quasi gelernt hast sozusagen.
Quasi, ja.
Und auch Wolfgang Becker, der Sternekoch, tatsächlich auch Winzer ist. Und jetzt freue ich mich mal endlich mal mit dir, so ein bisschen Ordnung in diese Bierlandschaft reinzubringen. Also es gibt ja unterschiedliche Begriffe vom Altlager, IPA, Pilz, Kellerbier, Weizen, Schwarzbier, Bockbier, Obergärig, Traditionsbier, Berliner Weiße, säuerliches Schankbier, Export, Kölsch, Alt, alkoholfrei. Gibt's da vielleicht so ein Raster, an dem man sich so ein bisschen orientieren kann, wo es eine Regel gibt, das ist jetzt das und das ist jetzt eher in Richtung Kölsch?
Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Also es gibt ein Raster, vor allem nach dem Steuergesetz, wonach Bier versteuert wird, das ist die Stammwürze. Da gibt's dann Schankbier, Vollbier, Starkbier. Danach wird das quasi ja eingeteilt oder kategorisiert und innerhalb dieser Kategorien gibt es jede Menge Bierstile. Und Bierstile sind zum Beispiel ein Pilz, ein Kölsch, ein Alt.
Was zeichnet die jeweils aus?
Die haben halt ihre entsprechenden Charakteristika. Die haben auch meistens eine Vorgabe, welchen Anteil an bestimmten Malz du verwenden darfst. Die geben vor, welche Hefe du verwendest. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Pilz brauen willst, dann ist das ein untergäriger Bissi, also brauchst du eine untergärige Hefe, die du verwendest.
Wenn was heißt denn untergärig? Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, auch für alle anderen, die gerne blöd fragen würden, aber sich nicht trauen.
Oh, jetzt machen wir ein großes Fass auf. Also
Nummer zwei, ja.
Die Hefe, die wir in der Brauerei verwenden, das ist eine kultivierte Hefe. Und da gibt's zwei Stämme sozusagen, die man in der Brauerei verwendet oder verwenden kann. Das ist einmal die Obergärige, das ist die Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces, das ist der zuckervergärende Pilz. Das ist die alteingesessene Hefe, die auch der Bäcker verwendet. Und die hat das physiologische Merkmal, dass Mutter- und Tochterzelle aneinander bleiben. Bei der Gärung schwimmt die Hefe nach oben und bildet so einen riesigen Teppich. Und der Brauer von damals, der nicht genau wusste, was die Hefe ist, hat einfach gesehen, dass das Zeug oder die Hefe sich oben auf dem Bier sammelt und hat dann gesagt, das gärt oben, das ist obergärig. Im Gegensatz dazu gibt es die untergärige Hefe, Saccharomyces carlsbergensis, allerdings mit dem C, nicht mit dem K aus unserem
Nachbarn. Also viel Zeit muss sein, genau.
Viel Zeit muss sein, ja. Die wurde allerdings erst so vor 250 Jahren isoliert in einem Labor von der Carlsberg-Brauerei in Dänemark, deswegen carlsbergensis. Und die hat das physiologische Merkmal, Mutter- und Tochterzelle gehen komplett auseinander, die bleibt einfach in Schwebe, sammelt sich also nicht oben als Teppich. Und der Brauer hat die Hefe nicht gesehen, hat gesagt, ja, dann muss es wohl unten gären, es ist untergärig.
Dabei war es ja komplett verteilt.
Es war komplett verteilt, ja, richtig. Aber er hat halt diesen Teppich nicht gesehen und ist davon ausgegangen, dass es dann unten gärt, das ist dann die untergärige Hefe. So werden quasi die zwei Hefestämme, die man in der Brauerei in der Regel verwendet, also die Kulturhefen, werden einfach mit diesen Begriffen unterschieden. Im englischen Bereich ist es ein bisschen einfacher. Da gibt's einfach das Wort Lager und Ale. Also, ein Lager ist quasi das englische Pendant zu einem untergärigen Bierstil und ein Ale ist jedes Mal ein obergäriger Bierstil.
So wie India Pale Ale.
Richtig, da sind wir dann bei einem obergärigen Bierstil.
Regen sich aber alle total drüber auf, wenn man Indian Pale Ale sagt, statt India Pale Ale. Warum ist denn das so kritisch beäugt?
Ich glaube, da sind ganz viele mit ihrem Sprachgebrauch so ein bisschen abgerutscht, weil man häufig auch die Abkürzung sieht.
Aber kommt das aus Indien oder...
Es ist tatsächlich ein historisch gesehener britischer Bierstil. Der wurde allerdings dann in die Kolonie nach Indien verschifft mit der East India Company. Genau. Und da kam es dann her, India, wegen East India Company hieß es India Pale Ale. Und
ach, damit es aus England dorthin kommt, ja, aber nicht eben indisch ist.
Richtig. Das war vorgesehen tatsächlich für die britische Kolonie in Indien. Und damit die Überfahrt nach Indien übersteht, hat man quasi... dem Grundbier, also diesem Pale Ale, was es vorher war, hat man einfach mehr Hopfen im Rezept zugegeben und hat das Ganze ein bisschen stärker eingebaut. Alkohol und Hopfen sorgen dafür, dass so ein Bier länger haltbar ist. Also hat es dadurch die Überfahrt nach Indien überlebt, sagen wir mal so.
Apropos Überleben, nehmen wir mal an, man wäre jetzt mit dir im Team bei Seven vs. Wild. Du könntest theoretisch dann auch die Mannschaft versorgen mit Bier aus dem Nichts sozusagen.
Jetzt muss ich fragen, was das ist.
Ach, das ist hier so eine Abenteuersendung, die auf Amazon ausgeführt wird. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, darf man jetzt aber auch keinem sagen. Aber du wärst dazu in der Lage, jetzt quasi aus dem Nichts Bier dann auch zu zaubern. Oder was bräuchtest du, um jetzt tatsächlich dann auch für dein Team den Hopfensaft zur Verfügung zu stellen?
Ich sage immer ganz gerne, Brauen an sich ist kein Hexenwerk. Man kann es ähnlich vergleichen wie Kochen. Also man bräuchte nur die simpelsten Utensilien in der Küche, den Herd, also man braucht Temperaturen und dann kann man ein Bier brauen.
Wie gehst du da vor?
So
aus dem Nichts jetzt?
Aus dem Nichts. Also wir holen uns erstmal die Zutaten, ob wir genug davon haben, also Rohstoffe. Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Wasser. Das ist der Haupt...
97% habe ich gehört.
Genau, Hauptrohstoff beim Bierbrauen. Wir brauchen im besten Fall Gerste, im besten Fall sogar vermälzte Gerste, das heißt kurz angekeimtes Getreide, dann wieder runtergetrocknet, aktiviert die Enzyme. Die brauchen wir nämlich eigentlich, um die Stärke in vergärbare Zucker umzuwandeln. Daher im Bestfall vermälztes Getreide und Hopfen. Also das sind so die drei wichtigsten Bausteine, die du brauchst. Und natürlich die Hefe. Aber wenn du jetzt keine kultivierte Hefe hast, kannst du natürlich auch, wenn du diese Idee weiterschicken willst, kannst du einfach die Hefen aus der Luft, überall haben wir ja Hefen oder Mikroorganismen, kannst du einfach diese Hefen aus der Luft oder aus der Umgebung die Vergärung machen lassen oder übergeben. Allerdings ist das unkontrolliert. Da sind jede Menge Fremdhefen dabei, nicht kultivierte Hefen, Mikroorganismen, die vielleicht auch anders vergären oder Milchsäurebakterien zum Beispiel, die dann eine Säure reinbringen. Also es ist keine gesteuerte, kontrollierte Gärung. Das nennt sich dann auch wilde oder spontan vergorene Biere. Okay. Gibt es beim Wein tatsächlich auch. Da gibt es auch wieder so einen kleinen Überschneidungspunkt beim Bier. Aber da sind wir dann auch wieder bei diesem Thema Sauerbier. Von daher, bräuchtest du, wenn du jetzt tatsächlich ein schönes, klasse Bier brauen willst, bräuchtest du auch noch eine kultivierte Hefe.
Und wie viel Zeit, wenn man jetzt unterwegs wäre, wie viele Stunden, Tage, Wochen bräuchtest du, bis da tatsächlich so das erste Glas gefüllt ist oder der erste Behälter?
Also der Brautag an sich... Der dauert so 6 bis 8 Stunden. Und dann, da sagt man immer schön, beim Brauen arbeitet der Brauer, bei der Gärung arbeitet die Hefe. Da muss man quasi die Arbeit übergeben und nur kontrollieren. Und da spricht man dann von mindestens 2 bis 8 Wochen. Lässt man Gärung und Reifung danach folgen. Also, wenn du schnell ein Bier haben willst, hast du ein Tag plus zwei Wochen oder knapp zwei Wochen bist du bei einem fertig trinkbaren Produkt. Aber da ist es dann auch wie bei vielem anderen, will man ein schönes, rundes Produkt oder ein hochqualitatives und ausbalanciertes Produkt, dann muss man dem Bier auch eine entsprechende Zeit geben. Also je länger du quasi deinem Bier Zeit gibst in der Gärung und Reifung, desto ausgewogener, ausbalancierter und hochqualitativer wird's.
Bis dann die Augenbrauen nach oben gehen und den staunenden Augen tatsächlich Raum lassen. Lass uns mal über den, sogenannten Volksgeschmack sprechen. Was sind denn so die beliebtesten Biere? Jetzt haben wir hier diese überdimensional große Tafel, auf der ja, wie du sagst, alle vier Wochen sich das Ganze ändert. Was ist denn das von der Sorte, was am besten weggeht?
Also wir sind ja immer noch in Deutschland. Deutschland ist ein Pilzland. Und das ist vor allem auch hier in der Region. Wir sind hier in Trier im Epizentrum von Bitburger und Carlsberg. Das ist auf jeden Fall ein Stil, der hier auch bei uns in der Bar mengenmäßig auf jeden Fall am besten geht. Pilz oder zum Beispiel so ein Helles, so ein Bayerisches Helles. Du hast ja eben auch schon davon gesprochen. Ganz viele Getränkemärkte platzen aus allen Nähten. Und das sieht man vor allem so seit 3-4 Jahren, vor allen Dingen bei diesen bayerischen Bieren. Helles überschwemmt den Markt auf jeden Fall, ist auch ein sehr, sehr leicht trinkbares Bier. Wir sprechen auch gerne vom geringen Trinkwiderstand. Und das bietet halt dieses Helles. Das ist einfach ein schönes, süffiges Bier. Deswegen würde ich sagen, Pilz und Helles, das sind nur die zwei Bierstile, die hier auf jeden Fall mengenmäßig am größten nachgefragt wird. Und danach würde ich tatsächlich schon sagen, geht's in die Richtung hopfig, Pale Ale, India Pale Ale, würden dann auf dritter und vierter Stelle folgen.
Gibt's manchmal auch große Marken, die tatsächlich so was vermeintlich Kreatives auf den Markt bringen, um da eine Zielgruppe sich zu erschließen, die sie sonst vielleicht nicht erreichen würden?
Du meinst jetzt quasi so eine bekannte Brauerei? Ja, tatsächlich. Also wir haben ja eben davon gesprochen, dass dieser Trend so seit 14 Jahren im deutschen Markt so ein bisschen angedockt hat und hat natürlich auch Spuren hinterlassen. Es ist immer noch eine Nische, auf jeden Fall. Allerdings hat's dazu geführt, dass viele Brauereien auch mit einem größeren Standing oder einem größeren Namen oder einer größeren Produktionsstätte das Ganze so ein bisschen erstmal mitverfolgt haben und dann auch gesehen haben, dass Potenzial dabei entsteht, die Leute zu animieren, auch mal einen anderen Bierstil zu probieren. Ein gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel Bitburger.
Ich habe da lange. Die Großen auch in die Nische?
Die drängen nicht unbedingt viele raus, aber sie wollen natürlich Teil davon sein. Also es ist natürlich auch verständlich, diese Craft-Bewegung, Kreativbewegung, die gibt dem Bier nochmal ein bisschen mehr Wertigkeit.
Was Jugendliches auch, ne?
Ja, ein bisschen was Modernes. Also
nicht so was Bierernstes quasi.
Ja, genau. Tut dem Biermarkt auf jeden Fall gut. Bier hat nochmal ein anderes Standing und jetzt reagieren auch größere Brauereien und bieten mal abseits von dem bekannten Pfad Biere an. Habe jetzt gerade Bitburger schon genannt. Ich habe da ja lange Jahre auch gearbeitet, habe da meine Ausbildung gemacht. Und da hat man auch den Trend so vor fünf, sechs Jahren, würde ich sagen, gesehen, hat unter der Marke Bitburger auch mal Bockbiere rausgebracht, Winterbock, Frühlingsbock, hat mal ein Grünhopfenbier rausgebracht.
Was ist der Bock eigentlich? Das ist so ein Starkbier eigentlich, ne?
Bockbier ist ein Starkbier, genau. Also da waren wir wieder bei der Stammwürzegehalt. Wenn man einen gewissen Stammwürzegehalt überschreitet, ist man im Starkbierbereich. Dann darf man auch ein Bier ein Bockbier nennen. Bockbier ist in der Regel untergärig, aber es gibt auch obergärige Vertreter. Wenn man zum Beispiel einen Weizenbock einbraut, dann sind wir da im obergärigen Bereich. Viele verbinden Bockbier tatsächlich mit Bayern. Die Tradition des Bockbier oder Bockbieranstichs zum Beispiel ist da natürlich auch gang und gäbe. Aber tatsächlich, den Ursprung hat das Bockbier in Einbeck. Einbeck war vor langer, langer Zeit mal eine Hansestadt oder gehörte zur Hanse, obwohl es keinen Seeweg hatte oder keine Anbindung an die Nordsee oder an die Ostsee. War aber sehr klug im Handeln, unter anderem auch Bier, und hat damals schon erkannt, dass man, wenn man Bier ein bisschen stärker einbraut, es ein bisschen länger haltbar machen kann für längere Überfahrten, für längere Transportwege, und hat tatsächlich Bier als Handelsgut gefunden.
Ja, so wird man auch eine Seefahrernation dann, ne?
Genau, richtig. Und da kam tatsächlich dieser Stil her. Und kleiner Funfact an der Seite, der Brauer aus Einbeck wurde aus Bayern abgeworben. Dem wurde gesagt, brau bitte dieses Bier nach. Nach Pöckschem Vorbild, also Einbeck war da ein Pöcksch oder Pöcksch. Und irgendwann ist aus der Bezeichnung Pöckschbier Bockbier geworden. Über lange, lange Jahre.
Ich bin auch sehr fasziniert von deiner Tafel, die ja nun sehr viele Statistiken auch enthält. Ich sehe, das Hochprozentigste ist tatsächlich das Freigeist Bierkultur mit 11,5%. Ist das tatsächlich das Maximum, was man aus Bier rausholen kann oder ist da noch mehr drin?
Ich würde sagen, nach dem Reinheitsgebot liegen wir da schon an der obersten Grenze. Also gibt natürlich andere Starkbiere oder eine schöne Starkbierkultur, zum Beispiel in Belgien. Trappistenbiere sind da zu nennen zum Beispiel.
Ich sage jetzt einfach mal Jupila.
Jupila ist kein Trappistenbier, aber
liege
ist ein
falsch.
Belgisches Bier. Ist ein belgisches Bier. So bekannte Starkbiere, nicht unbedingt Trappistenbiere, da ist es nochmal eine eigene Kategorie, aber ein bekanntes belgisches Starkbier ist Schouf oder Duvel. Das sind so Biere, die dürfen halt mit Zucker arbeiten, Industriezucker verwenden. Damit kann man natürlich relativ schnell und gezielt den Alkoholgehalt hochtreiben. Nach dem deutschen Reinheitsgebot, ohne Zugabe von Industriezucker oder anderweitigem Zucker und man braucht nur mit Malz, ist man irgendwann limitiert.
Und das Bier ich sehe gerade 8,50 Euro, ne?
Ja.
Das 0,2.
0,2, 8,50 Euro. Ist ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren. Hier sind wir nämlich bei einem Eisbock. Kannst dir vorstellen, es ist quasi eine Gefrierdestillation. Man entzieht dem Bier einfach einen Großteil Wasser, indem man es wegfriert. Sehr energetisch aufwendig. Und dadurch erhöht man natürlich auch den Alkoholgehalt. Wird natürlich dadurch nicht günstiger.
Hast du mal heimlich mal so eins gebraut, so mit über 20 oder so?
Nee, da bist du irgendwann limitiert. Selbst wenn du dann in der Nachgärung in der Flasche mit Zucker arbeitest, dann ist irgendwann ein Punkt erreicht, da kann die Hefe auch nicht mehr mitspielen. Also die Brauereihefe, die bildet natürlich Alkohol, aber ist ein Zellgift und tötet sich dann irgendwann selbst oder inaktiviert sich damit selbst. Wenn du tatsächlich in so Sphären kommen willst mit einem hohen Alkohol, dann müsstest du meistens oder in der Regel eine zweite oder dritte Vergärung dann vielleicht mit einer Wein- oder Champagnerhefe weiterführen, weil die sind alkoholtoleranter.
Ja, apropos Toleranz, die größten Biertrinker wohnen ja tatsächlich in Tschechien. Hängt vielleicht auch damit zusammen, weil es dort sowohl im Supermarkt als auch im Restaurant das billigste Bier gibt. Mit 1,04 Euro im Supermarkt für den halben Liter, wofür man dann 2,31 Euro im Restaurant bezahlt, laut Statista. Deutschland ist da auf dem viertletzten Platz. 1,01 Euro im Supermarkt und 4 Euro in der Gastronomie. Würdest du insgesamt sagen, dass der Bier im Schnitt in Deutschland zu billig ist für den Wert, den es eigentlich haben müsste, weil eben so viel Arbeit und Kreativität drin steckt?
Das sehe ich ganz klar so, ja. Also für die Qualität, die wir hier in Deutschland am Biermarkt haben, ist das Produkt viel zu günstig, meiner Meinung nach. Ist auch dem geschuldet. Also das ist nicht unbedingt die Preiswirtschaft der einzelnen Brauereien. Da hat man irgendwann den Absprung verpasst. Man ist hier sehr vom Handel gesteuert. Bier wird auch sehr, sehr häufig gerne als Angebotsprodukt genommen, häufig in irgendwelchen Plättchen, damit Leute gezielt beworben werden, in den Laden zu kommen. Und
passt dann noch was rein neben der Kiste in den Einkaufswagen?
Passt dann auch noch was anderes rein. Und dann kann man vielleicht den etwas Größeren ankreiden, dass sie sich da so ein bisschen als Spielball vom Handel vorführen lassen. Und dadurch wird halt diese ganze Preisspanne für ganz kleine Brauereien recht schwierig. Weil man, und das muss man einfach ganz klar sagen, die großen Brauereien trotzdem ein hervorragendes Bier brauen oder eine gute Qualität liefern, aber dafür viel zu günstig angeboten werden.
Ihr braut jetzt nicht selbst, sondern bezieht die immer aus Deutschland oder aus dem europäischen Ausland oder den USA?
Ja, also wir haben so, ich würde sagen, 2-3 Großhändler in Deutschland, bei denen wir regelmäßig bestellen, sprich die importieren teilweise auch Biere aus aller Welt. Und dann haben wir noch eine Connection in Franken. Da beziehen wir häufig unsere bayerischen Biere, häufig aus dem Frankenland. Da wohnt nämlich meine Schwester und über die kann ich dann immer hier palettenweise leckeres Bier aus Bayern ranbringen. Und ansonsten ist es tatsächlich so, wenn wir mal irgendwo unterwegs sind, gibt eigentlich keinen Urlaub ohne Brauereiführung oder irgendwo mal einkehren und Brauertreffen. Aber es gibt tatsächlich auch Brauereien, kleinere natürlich, die Liefertouren fahren oder die hier aus der Region kommen und auch uns einfach mal Bier vorbeibringen. Also das ist so ein Sammelsurium aus verschiedenen Vertriebskanälen, wo wir dann die Biere beziehen können. Und eigenes Bier hast du gefragt. Wir haben tatsächlich keine eigene Braustätte, aber wir haben eine eigene Biermarke, also unsere Hausmarke, die sich Treveris nennt. Aktuell nicht am Hahn, haben wir immer mal wieder, aber aktuell nicht. Und da brauen wir dann ab und zu mal kleine Chargen. Und da gehen wir dann einfach zu befreundeten Brauereien, nutzen einfach freie Kapazitäten und brauen da unsere eigenen Biere nach eigenem Gusto.
Aktuell nicht am Hahn, sorry, ich muss gucken.
Ja, also das passiert ja häufig.
Ich freue mich über die Redewendung, Nico. Also
das passiert hier häufiger. Also wir kaufen von jedem Bier, auch wenn es nicht unser eigenes ist, maximal so 6 Fass. Und wenn die leer sind, dann wischen wir einfach die Tafel aus, dann kommt ein neues Bier dran und dann kann es auch mal passieren, dass in der Woche 2 oder 3 neue Biere in den Hahn kommen und dann Leute hier reinkommen, ich hätte das gerne von letzter Woche, und dann muss man dem leider sagen, schon leider ausverkauft. Aber so ist quasi unser Konzept, immer wieder was Neues an den Hahn bringen, dem Gast, auch unseren Stammgästen natürlich, immer wieder was Neues bieten, andere Brauereien, andere Bierstile. Und dann bleibt es auch spannend.
Ist das so dauerhaftes Publikum oder sind das Menschen, die das mal sehen, ach, lass uns mal hier hingehen? Oder hast du auch einen Kreis an Stammgästen, die schon darauf warten, dass die nächsten Biere kommen?
Also wir haben auf jeden Fall einen erweiterten Kreis an Stammgästen, die man tatsächlich wöchentlich sieht, die einfach mal vorbeikommen und was hast du Neues, die sich aber auch tatsächlich darüber freuen, dass es was Neues gibt, die so ein bisschen immer auf der Jagd nach spannenden neuen Bieren sind. Die haben wir auf jeden Fall. Ansonsten ist es tatsächlich eine schöne bunte Mischung aus Stammgästen, am Wochenende sehr viele Touristen, die dieses Thema eventuell auch schon aus ihrem eigenen Land besser kennen als unsere einheimischen Gäste. Zu nennen ist da zum Beispiel Holland, Belgien, Dänemark. Das sind auf jeden Fall Touristen, die gerne hier reinkommen, die kennen sich mit dem Thema Craft Beer so ein bisschen aus, die dann auch gezielt suchen, so, wo gibt's eine coole Bierbar, wenn ich da und da bin. Und da sind wir hier natürlich ein bisschen allein auf weiter Flur.
Was ja auch gut ist, ne?
Was auch gut ist, natürlich.
Natürlich. Wie wichtig ist dir da so im Marketing Google Maps?
Das ist ein sehr, sehr wichtiges Tool, vor allem natürlich die Rezensionen. Und da sehen wir eigentlich ganz gutes Potenzial und auch ein ganz gutes Standing aktuell. Ich freue mich jedes Mal über eine gute Rezension, weil das zieht einfach Leute auch an, die eventuell den Laden gar nicht kennen oder einfach nur mal kurz googeln. Und dann lesen sich vielleicht 1, 2 Rezensionen durch, vielleicht auch nur die schlechten, wie man das halt so macht. Wenn man selbst unterwegs ist, kennst du ja wahrscheinlich. Guckt man sich das an, guckt sich mal kurz die Schlechten an, wie seriös sind die Schlechten, wie seriös sind die Guten. Von daher auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also ein gutes Standing auf Google zu haben, ist auf jeden Fall extrem viel wert.
Jetzt seid ihr ja schon seit über 5 Jahren am Start. Gibt es Dinge, die du vielleicht anders gemacht hättest oder anders machen würdest, so im Rückblick?
Ja, da denkt man oft drüber nach, aber tatsächlich würde ich es tatsächlich nochmal genauso machen. Also natürlich ist im Rückblick immer so, boah, wie konntest du das einfach so machen, so blind einen Laden aufmachen, du bist kein Gastronom, kompletter Quereinsteiger, aber es ist gut gegangen, von daher muss ich mir darüber keine Sorgen machen. Also die Idee ist aufgegangen, ich wollte einen Ort hier etablieren, der einfach Leute anzieht, die Bock auf Bier haben, die sich vielleicht auch schon mit Bier auskennen oder Leute, die einfach nur das Thema mal kennenlernen wollen. Also das ist eine schöne Mischung an Leuten, die hier unter der Woche reinkommen. Viele, die unseren Laden noch gar nicht kennen. Und die liebsten Gäste, tatsächlich, ungelogen, sind die Leute, die hier reinkommen und sagen, eigentlich trinke ich kein Bier. Da ist nämlich noch eine ganze Spielwiese parat. Den kann man nämlich ganz, ganz viel erzählen, ganz, ganz viel zum Probieren geben. Weil die Leute, die sagen, ich trinke eigentlich kein Bier, die meinen eigentlich, ich trinke einen bestimmten Bierstil nicht oder ein bestimmtes Bier, weil ich halt gewohnt bin, dass dieses Bier vielleicht sehr bitter ist oder sehr malzbetont. Und da kann man angreifen. Leute, die sagen, ich trinke eigentlich kein Bier, die sind eigentlich auf der Suche nach einem Bier, was ihnen schmeckt.
Ja, bei den Leuten, die dann sagen, die normalerweise sowas nie machen. Genau. Da gibt es ja auch Premieren. Beispielsweise, wenn Menschen selber mal ausprobieren wollen, Bier zu brauen, bietest du das ja auch an. Mhm. Ist das dann sowas, wo deine Meister-Skills dann auch mal wieder so richtig zur Geltung kommen?
Ja, bieten wir an, auf jeden Fall. Braukurse sind auf jeden Fall stark nachgefragt aktuell. Hatte auch ein ziemliches Hoch, muss man sagen, in den Lockdown-Zeiten. Diese Hobbybrauer Szene ist da stark angewachsen. Kannst dir ja vorstellen, man hatte viel Zeit, nichts zu tun. Was mache ich? Ich fange an, Bier zu brauen. Da ist das Interesse auf jeden Fall stark gewachsen und wir bieten das jetzt so seit einem, ich würde sagen, kurz einem halben Jahr. Seit 3, 4 Monaten haben wir auch entsprechendes Equipment. Wir haben den entsprechenden Raum dafür und bieten Braukurse an. Und ja, das macht einfach nochmal Spaß, so ein bisschen tiefer nochmal sich in die Theorie und Thematik einzufinden, um Leuten das näher zu bringen. Weil man kann die natürlich jetzt vollschmeißen mit irgendwelchen Fachbegriffen und Formeln und Rechnungen, aber das ist vielleicht nicht der richtige Ansatz für jemanden, der da quasi das erste Mal Berührungspunkte mit hat. Also man muss aus diesem Bierbrauen eine Art Event machen. Es muss Spaß machen, es muss interessant sein, es darf aber auch nicht zu detailliert und vielleicht zu zahlengetrieben sein. Da muss man eine ganz gute Balance finden, um das Ganze ja erlebbar, spürbar und spaßig zu gestalten.
Ja, jetzt kommen wir zum nächsten spaßigen Erlebnis hier beim Ehrlichen Trierer Podcast, und zwar zum Dailler. Das hieß früher mal Quickfire, das ist die schnelle Fragerunde und bedeutet für dich 16 Zapfhähne, die es erfolgreich zu Boden zu drücken gilt. Bist du bereit?
Okay, wie viel Zeit habe ich?
Ja, geht jetzt ganz schnell, lieber Nico. Dein Lieblingsort in Trier?
Die Kurve oben, Petersberg.
Der Ausblick.
Ja, der Ausblick, genau.
Dein Trierer Lieblingsgericht?
Flieten, ganz klar.
Deine Trierer Lieblingsvokabel?
Kylo.
Deine Hamburger Lieblingsvokabel?
Moin.
Deine Berliner Lieblingsvokabel?
JWD.
Ganz weit draußen. Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
Zweimal.
Das letzte Konzert, das du besucht hast?
Hier in Trier? Irgendwas in der Luke. Kannst dir nicht mehr sagen, was.
Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
Trierer Lieblingsgastronomie. Oh je. Jetzt kann man sich ja nur die Nesseln setzen. Das ist eine fiese Frage. Ich mag, also wenn es gut bürgerlich ist, lieben gerne die Glocke. Ansonsten herrlich ehrlich in Trier West. Einfach vom Style, vom Essen her, vom Publikum, Atmosphäre.
Trier ist liebenswert, weil?
Weil es eigentlich ein Dorf ist.
Und jetzt müssen wir ein bisschen variieren. Mehrere Sachen vorbereitet. Und zwar, eigentlich können wir jetzt hier... Ja, wenn wir jetzt hier die Katze aus dem Sack lassen wollen, müssen wir vorher aufmachen. In der Hobbithek hätte man jetzt gesagt, vor 30 Jahren, man hätte etwas vorbereitet. Hier ist jetzt auf jeden Fall ein Bier, das Nico nicht kennt. Und wir wollen gerne mal herausfinden, was er denn alles zu diesem Bier sagen kann. Und auflösen werden wir es später, woher es kommt und was es eigentlich ist.
Das ist fies, aber ja, Paradedisziplin. Schauen wir mal. Also wir haben auf jeden Fall ein malzbetontes Bier, auch wenn man einfach mal die Farbe anschaut, gehen wir schon in so ein ja, tiefes Orange, leichtes Gold-Orange. Also schmeckt auf jeden Fall ganz lecker, so ein bisschen Biskuitnoten, Plätzchenteig, leicht buttrig, aber nicht negativ, hat ordentlich Kohlensäure. Also es ist unfiltriert, wie man sieht, also man hat so eine leichte Trübung im Glas. Sprich, es ist kein filtriertes Bier. Das ist natürlich extrem schwierig. Jetzt hast du mir hier so eine fiese Nummer eingeschmuggelt.
Schmuggelt schon mal, richtig?
Es kommt nicht aus Deutschland, genau.
Aus Deutschland, ja, okay. Das hilft auf jeden Fall schon mal.
Ist das so?
Ja, klar.
Okay.
Auf jeden Fall. Bei deutschen Bieren, da kann man sich so ein bisschen an den Bierstilen ranhalten, so, wat, dann geht im Kopf so ein bisschen durch, so, was könnte sein, ist es untergärig, obergärig, welches Bier hat so eine Farbe oder ist dicht filtriert, und dann kann man so ein bisschen Abstufungen machen und zumindest im Ausschlussprinzip kann man ein bisschen arbeiten. Mhm. Das hilft zum Beispiel, die deutschen Bierstile so ein bisschen zu reduzieren. Wenn du jetzt sagst, es kommt aus dem Ausland, es schmeckt trotzdem untergärig, es schmeckt wie so ein kleines ein schönes Kellerbier, buttrige Noten. Buttrig sind ganz gerne mal die tschechischen Biere, deswegen würde ich es fast eher in die tschechische Richtung ein.
Ah, die Richtung stimmt schon mal grob.
Die Richtung stimmt grob, okay.
Also die Himmelsrichtung.
Also geh nach Osten, okay. Grob.
Ja, so viele Länder gibt es nicht, die im Osten an Deutschland grenzen, ne?
Das ist richtig. Da hätten wir noch Polen, Österreich, weiß nicht, ob du das dazu zählst. Vielleicht ist es österreichisch, wenn die Richtung Ost-Süd geht. Aber das könnte tatsächlich sein. So ein Stiegel Goldbräu oder irgendein Märzen aus Österreich. Also ich lege mich fest, es ist auf jeden Fall untergärig. Da es sehr malzbetont ist, könnte es ein Märzen sein. Buttrig könnte aber auch ein tschechisches Lager sein, aber du hast gesagt, es geht nur grob in die Richtung, deswegen würde ich mich tatsächlich so ein bisschen festlegen, wir gehen nach Österreich und wir haben hier ein Märzen oder ein schönes Kellerbier von unseren österreichischen Nachbarn im Glas.
Wollen wir es einloggen?
Gerne.
Gut, dann lösen wir es jetzt mal auf. Müssten tatsächlich dann hier mit einem Google-Übersetzer arbeiten für dich, aber es ist tatsächlich was anderes.
Was haben wir denn hier? Miloš Lav? Chimilovi Lager. Wir sind in Polen? Mhm. Ah ja, okay. Spannend. Also das Bier hatte ich auf jeden Fall noch nicht. 4,5% Alkohol. Angenehm. 4 von 10 Hopfenpunkten. Also es ist nicht sehr hopfenbetont.
Hast du ja, glaube ich, auch gesagt.
Habe ich gesagt, ja. Und es ist auf jeden Fall untergäriges Bier. Es ist ein Lager. Wenn jetzt meine Polnisch-Skills nicht so schlecht wären, könnte ich das hier vielleicht auch lesen. Aber da nehme ich dann den Publikumsjoker. Namens Google. Odwarta Fermentas, ja. Okay, spannendes Bier
auf jeden Fall. Ja, offene Fermentierung quasi.
Ja, offene Gärung. Da,
hätte ich auch noch sagen können.
Immer ein schöner Punkt bei Brauereien, wenn man sich noch eine offene Gärung leistet.
Ja, sogar noch eine Glasempfehlung drauf. Ne?
Eine Glasempfehlung, eine Trinktemperaturempfehlung. Das ist auf jeden Fall klasse, finde ich persönlich auch als Brauer schön, wenn man ein paar Infos auf dem Etikett weitergeben kann.
Und ist sogar noch haltbar.
Und es ist tatsächlich noch haltbar. Und wo hast du es her?
Ja, das stand hier noch zu Hause im Kühlschrank.
Wie kommst du an polnisches Bier?
Ja, das hat familiäre Gründe tatsächlich.
Okay.
Müssen auch mal gucken, wie gut du dich hier auch in ausländischen Bieren auskennst. Dann wären wir nämlich auch bei der nächsten Frage. Ich nenne jeweils 3 Biere aus folgenden Staaten.
Okay. Aufschreiben.
So, womit möchtest du anfangen? Nö, kannst du einfach aufdecken und dann sagen.
Ach so, okay. Einfach rumdrehen und dann hast du da eine Biermarke. Frankreich. Saint-Cru ist eine schöne Brauerei in Colmar. War ich tatsächlich Ende letzten Jahres mal da mit einer Brauereiführung. Ganz spannend. Sehr schöne Biere. Colmar auch an sich eine schöne Ecke.
Mhm. 2 weitere.
Tschechien. Ja, da darf man natürlich den Klassiker nicht vergessen. Pilsener Urquell. Die Wiege des Pilzbieres ist tatsächlich in Pilsen in Tschechien. Und da gab es den Startschuss für eine der größten Erfolgsstories eines Bierstils überhaupt. Polen. Natürlich. Witzigerweise war ich in jüngeren Jahren ein paar Mal, ich glaube 2 Mal, zum Schüleraustausch in Polen. Und wir haben da natürlich auch die Barszenen unsicher gemacht. Da gab es einige leckere Biere.
In welcher Stadt wart ihr?
Katowice. Katowice. Und da gab es einige leckere Biere. Warka, Strong, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Süwiec, was gab es noch?
Tyskie.
Tyskie natürlich, ja.
Ist auch in Deutschland sehr beliebt, ne? So Supermarktbier quasi.
Tatsächlich, ja. Sieht man häufiger mal auch in irgendwelchen kleinen Lädchen oder Kiosken. Auch spannende Biere, die es da aus Polen gibt. Aber ich würde mich tatsächlich festlegen, Warka Strong. Das ist so das ist mein erster Gedankengang, wenn ich an diesen Schüleraustausch denke. Ein polnisches Starkbier, bei dir einfach.
Du warst ja auch erst 12, ne?
Und, naja, nicht ganz, aber ich glaube 11, 15 oder 16. Durften gerade Bier trinken. Und da zieht einem die Schuhe aus.
Apropos Schuhe tragen, wir kommen zu unserem einsilbigen Trierer Weltschmerz. Das ist die Trierer Plattkategorie, um sicherzugehen, dass du, lieber Nico, auch wirklich ein richtiger Trierer bist. Und zwar kommen wir zu den Straßennamen. Heißt es eigentlich Palaststraße oder Palaststraße?
Es wird zwar mit einem L geschrieben, aber ausgesprochen wie mit 2 L. Also wir sind in der Palaststraße.
Das ist auch der Palastgarten.
Richtig.
Aber eigentlich müsste es ja Palastgarten heißen, wenn Touristen fragen.
Normalerweise ja, aber ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Trierer gehört, der sagt, wir sind hier in der Palaststraße.
Nee, war früher De Pal oder Palastgarten.
Palastgarten, ja.
Palastgarten.
Inbrunst, ein richtig hartes P vorne weg.
Gibt auch noch so ein anderes Betonungsding, und zwar, wenn der Trierer etwas Wichtiges betonen möchte, ne? Sagt er entweder, er geht zum Friseur, wo die 2. Silbe betont wird, ne? Friseur. Ist auch das Lieblingswort von Monika van Bellen. Und ganz auffällig ist es bei Institut.
Okay, das ist mir noch nicht aufgefallen.
Wenn Leute erzählen, dass sie jemanden kennen, der schafft beim Institut. muss man drauf achten, ne? Weil ich sage, ja, der ist beim Institut tätig, ne? Und wenn ich einen Triermann frage, schafft beim Institut.
Das ist gut, da muss ich mir echt, das habe ich noch nicht gemerkt.
So mega der Totschläger in der Diskussion. Da hast du so ein Autoritätsargument, da hast du keine Chance. Okay, weiter geht's. Was sind denn deine Lieblings-5 Thekensprüche?
5 Thekensprüche.
So, mach mal die Luft hier raus oder komm mal, vertragen uns wieder.
Zieh die Pfütze auf Null. Zieh die Fitz auf leer, meine Güte. Also zieh die Fitz auf Null, das ist so ein Spruch, den hört man mal ganz gerne, wenn zwei Haiopais an der Theke sitzen, so, zieht die Fitz auf null, kann man auch einen bestellen. Das ist so einer meiner Lieblingssprüche, wenn man den hört. Ansonsten zappt man noch einen oder noch einen Schnitt nehme ich noch. Weißt du, was ein Schnitt ist?
Fünf Schnitze sind auch ein Bier.
Ein Schnitt ist tatsächlich ein halbes Bier. Ein Schnitt, das ist so ein ganz, ganz alt bewährtes Ding aus einer Gastronomie. Wenn jemand kein ganzes Bier mehr will, dann bestellt er einen Schnitt und dann zapft man quasi, ohne das Glas schräg zu halten, zapft das einmal komplett voll, dann ist es halb Bier, halb Schaum und das ist dann der Schnitt. Das ist so das letzte Bier, was man bestellt.
Der goldene Schnitt auch.
Quasi, da kommt es tatsächlich so ein bisschen
mehr. Vieldeutigkeit jetzt gerade, muss man erstmal.
Du hast einen guten Schnitt gemacht, dann, das ist so eine Redewendung. Schnitt ist was ganz Tolles, so als.
Aber du Bier geschniet.
Nee. So sauber. Nee, sind eher die Hoch.
Sehr gut, jeder Test bestanden hier. Oder Mama noch an. Also wie man mit vier Buchstaben tatsächlich eine ganze Bestellung aufgeben kann. Mama noch an.
Mama noch an. Das ist gut, ja.
Kann man auch keinem erzählen eigentlich, ne? Gut, welches Lied läuft denn hier am häufigsten? Mir ist aufgefallen, wenn ich mal hier gewesen bin, weiß ich am nächsten Tag nie, welche Musik gelaufen ist.
Die haben wir auch nicht wirklich immer sehr laut, das ist so ein bisschen Hintergrund. Und je voller wird, desto weniger hörst du die Musik. Und wir sind eher so ein bisschen rocklastig. Ich habe meine Playlist immer mal wieder so ein bisschen angepasst und viel davon war am Anfang Musik, die ich aus meiner Jugendzeit gehört habe, so ein bisschen punkrockiger Kram, rockig. Aber natürlich mit den Jahren, der Musikgeschmack der Mitarbeiter, die auch manchmal hier die Theke schmeißen, ist ein bisschen anders und da läuft immer querbeet durchs ganze Feld. Aber
ich mach da noch an.
Machen wir mal noch an. Lass Larve. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, es ist eher rockig, dezent.
Es gibt nicht so den Klassiker, den man hier hört, wenn die Stühle hochgestellt werden, oder?
Nee, das ist tatsächlich abhängig von dem, der hier die Schlussschicht macht. Da haben wir so ein paar, die ein bisschen Heavy Metal laufen lassen, um sich abzureagieren nach der Schicht. Manche wollen es ein bisschen mellow haben und lassen dann was Leichteres durch die Boxen laufen.
Gut, dann stell dir mal vor, du triffst morgen die berühmte Fee und sie fragt dich, Nico, was machen wir denn heute? Wie möchtest du den Tag gestalten? Ganz nach deinem Wunsch machen wir das heute. Möchtest du heute etwas lernen, etwas erleben oder etwas verdienen?
Man lernt nie aus, daher ist Lernen immer was Schönes.
Welche drei Bücher würdest du uns denn dazu empfehlen, dass wir noch was dazu lernen?
Also es gibt spannende Bierbücher, aber das sind eher Fachbücher. Eins meiner Lieblingsbücher hat auch eine Bewandtnis zum Bier, ist Der Bierzauberer. Da geht es tatsächlich um einen Brauer im Mittelalter. Ist aber ein sehr, sehr gut gepacktes und geschriebenes Buch. Geht so ein bisschen um die Reise, wie der Brauer von Station zu Station findet, immer wieder was Neues lernt. Also das ist so.
Der Brauermarsch kommt ja daher.
Der Brauermarsch? Ist das so?
Stimmt.
Nein, der Bierzauberer. Dann gibt's mehr.
Du hast die Wortspielkiste aufgemacht. Also ich versuche da noch mitzuhalten jetzt.
Also der Bierzauberer gibt's in mehreren Bänden, kann ich nur empfehlen.
Zwei noch?
Noch zwei Bücher. Ich bin tatsächlich nicht so der Bücherfreak.
Ja, mach die Netflix-Serie, komm.
Mach die Netflix-Serie.
Das ist ja die Wahl zwischen Bücher oder Netflix. Also eins machen die Leute immer. Und hier pilgern auch schon wieder die Leute her und wollen bestimmt irgendwie noch ein Wasser trinken, eine Schorle.
Ganz sicher. Ein Haufen Blütentee. Wie, ich darf jetzt auch Netflix-Serien
aussuchen? Darfst du auch, komm.
Jetzt auch. Oh.
Wir müssen ja gucken, dass wir hier weiterkommen.
Ja, das ist richtig. Ich suchte gerade Yellowstone, das ist ganz witzig. Gucke ich ganz gerne. Ansonsten so ein Alltimer ist The Office.
Welchen fünf Trierer Instagram-Seiten sollte man unbedingt folgen?
Natürlich deiner. Die 10 Euro kannst du mir dann gleich geben. Hm? welchen fünf Trierer Instagram-Seiten?
Ja, jetzt noch vier, hast du ja schon eine genannt.
Wenn man sich um Bier schert und um coole Events rund ums Bier, natürlich auch natürlich meiner. Stadt Trier hat auch einen wunderbaren Instagram-Account. Gibt es natürlich auch noch so Sachen wie Deer Tree zum Beispiel, die seit so ein, zwei Jahren stark da vertreten ist und sich auch so ja um die Stadt so ein bisschen kümmert, um die Leute.
Shoutout an Beatrice Linsmeier.
Genau. Unsere neuen Nachbarn Nestwärme gegenüber von uns. Bei dem haben wir auch auf einem kleinen Sommerfest Bier ausgeschenkt. Die machen einen tollen Job.
War der Kneipenkompass eigentlich schon bei dir?
Die waren noch nicht offiziell bei mir, aber die haben vor ein paar Tagen bei uns ein Biertasting angefragt. Also die werden demnächst bei uns eine Bierverkostung machen und der Kneipenkompass an sich auch fürs Nightlife eine sehr wichtige Instagram-Seite. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. die halten wenigstens noch die Fahne für die gute alte deutsche oder Trierer Eckkneipe hoch. Die Jungs sind auf jeden Fall spaßig, die haben wir schon mal kennengelernt auf einem Festival und ja, die sind richtig nett und treiben so ein bisschen dieses Nightlife in klassischen Kneipen.
Ja, meine Lieben, wenn ihr das hört, also da steht noch eine Zusage aus, die hier schon dezent angekündigt worden ist, gell? Lieber Kneipenkompass Trier. Dann vervollständige bitte noch folgende Redewendung. Bier auf Wein.
Das muss sein.
Wein auf Bier.
Schenke ich mir.
Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
Hopfenmalz, Gotterhals.
Das ist ein schönes Schlusswort für die Folge. 94 des Ehrlichen Trierer Podcasts mit Nicola Weiler vom Kraftprotz Kraftprotz Kreativ Bierbar. Und weil du gerade geschmunzelt hast, darfst du jetzt bitte folgenden Satz vorlesen.
Oh, ernsthaft? Das Rhabarber-Barbaren-Barbarenbad Barbier-Bier konnte man nur an einer ganz bestimmten Bar kaufen. Die Verkäuferin des Rhabarber-Barbaren-Barbarenbad-Barbier-Bier-Bieres an der Rhabarber-Barbarenbad-Barbier-Bierbar hieß Bärbel.
Sehr gut.
Im Leben nicht.
Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
Die jeder kennt.
Präsentiert vom Trierischen Volksfreund.
Schön, dass du dich drauf eingelassen hast.
Der war fies.
Was sind denn noch so hilfreiche Ratgeber, die man tatsächlich bräuchte beim Bier trinken?
Wasser trinken zwischendurch, aber das kann man an jedem Abend am Wochenende, sollte man das beherzigen. Wir bieten auch immer gerne hier Wasser den Leuten an, also natürlich auch gratis Leitungswasser. Aber zwischendurch, vor allem wenn man viele verschiedene Sorten durchprobiert, gerne mal zwischendurch ein Wasser. Unser Bestseller ist ja auch so ein Probierbrett, weiß nicht, ob du das beim letzten Mal gesehen hattest, da sind 4 Biere und auch ein Wasser drauf. Da hat man einfach mal ein Spülwasser, ein Zwischenwasser, das macht einfach Sinn, zwischendurch zu neutralisieren und einfach mal zwischendurch auch ein kleines Wässerchen zu sich zu nehmen. Also das ist eigentlich so mein klügster und bester Rat an jeden, der gerne mal rausgeht und gerne mal verschiedene Sachen probiert. Wasser nicht vergessen, zwischendurch zu trinken. Einfach mal zwischendurch hydrieren.
Genau.
Ja, das ist ein guter Tipp. Ansonsten, wenn ihr nicht wirklich in der Materie seid, seid einfach offen. Weil viele, die verschiedene Biere probieren, die haben so ein gewisses Bild oder eine gewisse Erwartungshaltung, wie Bier zu schmecken hat. Und die werden dann teilweise natürlich auch geschockt, wenn es in die Richtung Sauerbier geht. Also da muss man dann ein bisschen offen sein. Das ist ein Thema, da braucht man auch Zeit für. Wird am Anfang sicherlich ein bisschen abschreckend sein oder erstmal unerwartet. Aber wenn man schon mit einer Erwartungshaltung in vor allem unsere Gastronomie geht, ein Bier soll wie ein Pilz schmecken, dann wird es vielleicht schwierig, sich ein bisschen zu erweichen, andere Bierstile zu probieren.
Gibt es denn etwas, was du als Kind nicht gemocht hast, jetzt aber als Erwachsener magst?
Camembert. Käse.
Und umgekehrt, was du als Kind gemocht hast und jetzt überhaupt nicht mehr?
Tatsächlich Kuchen. Ich bin kein Kuchenesser. Also irgendwie Desserts und allgemein, also Schoko oder Schokolade, das ist noch okay. Aber ich bin nicht so der Süße. Ich bin eher der Herzhafte. Und so Kuchen, jedes Mal, wenn ich zu irgendwo eingeladen werde und es gibt Kaffee und Kuchen, ich trinke keinen Kaffee und ich bin nicht der große Fan von Kuchen. Ich glaube, als Kind war ich eher der Kuchentyp. Mittlerweile nicht mehr.
Ja, manchmal hat man auch so das Gefühl, man weggeht und man möchte wirklich nichts Alkoholisches trinken. Da muss man echt kreativ werden, vom Kaffee über den Tee und Wasser soll es ja nicht sein. Also ist schon schwierig manchmal.
Ja, und man will ja auch abends dann nicht so viel Cola trinken oder irgendwelche Softdrinks, die sind ja auch voll mit Zucker. Und ich kann auch jeden verstehen, also der Trend alkoholfrei ist im Biermarkt seit Jahren wachsend. Merkt man auch in der Gastronomie und wir sind hier vielleicht auch ein Novum. Ich glaube, wir haben 8 oder 9 verschiedene alkoholfreie Biere. Also jemand, der hier auch hinkommt und keinen Alkohol trinkt, der findet einfach eine riesige Auswahl, verschiedene Geschmacksrichtungen, verschiedene Bierstile. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Zukunft. Der alkoholfreie Markt bei Bier, der kann extrem spannend sein und der wächst unaufhaltsam.
Was muss man da beim Brauprozess beachten, damit es alkoholfrei bleibt?
Tatsächlich gibt es so 2 oder 3, besser gesagt, Wege, um ein Bier alkoholfrei auf den Markt zu bringen. Das ist einmal, ich braue ganz normal ein Bier, lasse auch die Hefe Alkohol bilden und entziehe den Alkohol dann später. Nennt sich Vakuumrektifikation, wird dann im Untervakuum wird quasi sich ja zunutze gemacht, dass Alkohol flüchtiger ist als Wasser. Also Alkohol zuerst wegdampft, also man kann quasi den Alkohol in gewissem Maße schonend dem Bier entziehen und man hat ein alkoholfreies Bier.
Also das alkoholfreie Weizen war mal ein Weizen?
Nicht jedes. Also früher war es auf jeden Fall so, dass Biere immer normal gebraut worden sind, der Alkohol nachträglich entzogen worden ist. Ist aber, also Alkohol ist wie Fett beim Kochen oder Braten, ist ein Geschmacksträger. Entziehst du den Alkohol, wirken die Biere schnell sehr leer. Und deswegen gibt es mittlerweile auch zwei weitere Methoden. Man kann quasi die Gärung einfach stoppen, indem man die Temperatur runterfährt, die Hefe hört dann irgendwann auf zu gären und man bildet keinen Alkohol, hat aber viel Restzucker. Und mittlerweile gibt es auch in der Hefetechnologie Neuerungen und es gibt Hefen, die können bestimmte Zucker nicht vergären, die nennen sich dann maltose-negative Hefen, die können keinen Malzzucker vergären. Und somit kann man auch ein alkoholfreies Bier mit einer bestimmten Hefe machen. Die Biere haben aber dann immer so eine leichte süße Würzenote. Und häufig werden Biere alkoholfrei mit zwei Methoden gleichzeitig gemacht. Also man braut ein Bier, entzieht den Alkohol und mischt das, was man entalkoholisiert hat, mit einem Bier, was entweder gestoppter Gärer ist oder halt mit so einer maltose-negativen Hefe gebraut worden ist oder vergoren worden ist. Und hat man so sozusagen so einen Verschnitt. Deswegen, dadurch werden die Biere ein bisschen geschmack- und gehaltvoller.
Ja, manche sagen auch, das sei so elektrolytreich, da sei Vitamin B drin.
Bier allgemein ist ein sehr gesundes Produkt, auf jeden Fall. Und ja, die alkoholfreien Biere sind in der Regel auch sehr isotonisch, sind gerne gesehen bei Sportveranstaltungen oder Sportlern. Alkoholfreies Weizen kennst du vielleicht noch von damals, das wurde immer suggeriert als das Sportlergetränk. Ist einfach sehr energiereich, isotonisch gewesen und man hatte keinen Alkohol.
Gibt es auch Fälle, wo es als Medizin helfen kann? Sowohl alkoholfreies Bier als auch Bier?
Also Medizin, das Wort ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Viele schwören natürlich drauf, wenn sie krank sind, mal ein Bier auf die Heizung zu stellen und das dann zu trinken als heilende Wirkung. Tatsächlich wurde es im Mittelalter von den Mönchen auch so ein bisschen im pharmazeutischen Bereich verabreicht. Aber ich würde jetzt Bier nicht in die medizinische Richtung setzen. Ja, es ist gehaltvoll, hat jede Menge Vitamine. Wenn man es warm trinkt, vielleicht sogar magenschonend, vielleicht auch stärkend, ja, wenn es kräftige Süße hat. Aber medizinisch würde ich es jetzt nicht einordnen. Also jeder, der krank ist, sollte vielleicht eher bei Tee bleiben.